Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Syrien gerät die Zivilbevölkerung immer mehr zwischen die Fronten. Der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen wirft sowohl den Regierungstruppen als auch den Aufständischen Kriegsverbrechen vor. In einem heute in Genf vorgelegten Bericht ist von Mord, Folter, sexueller Gewalt und Plünderungen die Rede. Das Ausmaß der von den Rebellen verübten Gräueltaten sei aber geringer als die Verbrechen der Regierungstruppen. Damaskus wurde heute von einem Bombenanschlag erschüttert.
Der Anschlag, zu dem die Rebellen der Freien Syrischen Armee sich mittlerweile bekannt haben, galt ihnen zufolge einem Treffen hochrangiger Militärs. Beschädigt wurde auch das benachbarte Hotel Damaros, in dem die UN-Beobachter untergebracht sind. Platziert war der Sprengsatz auf einem Parkplatz, ein Tanklastwagen brannte aus, doch die Zerstörung hielt sich in Grenzen. Es war von Anfang an das Hauptanliegen der syrischen Regierung, für die Sicherheit der UN-Beobachter im Lande zu sorgen. Gott sei Dank ist nicht mehr passiert. Auch in einem Regierungsviertel von Damaskus soll es den Rebellen zufolge zu Schießereien zwischen ihnen und den Regierungstruppen gekommen sein. Neue Gefechte auch aus anderen Städten, darunter, wie diese Internetvideos zeigen sollen, aus Homs. Auch im südsyrischen Dara, den Provinzen Deir al-Sur und Idlib, sowie von der Grenze zur Türkei wurde gekämpft. In der umkämpften und weitgehend zerstörten Wirtschaftsmetropole Aleppo kämpften die Konfliktparteien. Dabei ging es um die Kontrolle über einen strategisch wichtigen Damm beim Fluss Euphrat. Kritik am syrischen Regime aus der islamischen Welt. Gestern Abend hatte im saudi-arabischen Mekka die Organisation für islamische Zusammenarbeit Konsequenzen aus der fortgesetzten Gewalt des Regimes gegen Aufständische und Zivilisten gezogen. Syrien soll aus dem Gremium ausgeschlossen werden. Der Iran, ebenso wie Russland ein Verbündeter Assads, stellte sich gegen die Bestrafung Syriens. Heftige Kritik aus Washington. Der Iran bilde in Syrien regierungstreue Milizen aus und mische sich zusehends in den Konflikt ein. Wir erleben eine verstärkte Präsenz des Iran in Syrien und das erfüllt uns mit großer Sorge. Panetta warnte den Iran, das Land müsse darüber nachdenken, ob es nun Teil des Konflikts werden wolle.
Zum Ende der Sommerpause sieht sich Kanzlerin Merkel fundamentaler Kritik aus den eigenen Reihen ausgesetzt. Josef Schlamann, Chef der Mittelstandsvereinigung der Union, attackiert in einer Serie von Interviews Kurs und Stil der CDU-Vorsitzenden in Partei und Regierung. Schlamann knüpft an frühere kritische Äußerungen an und spricht von einem System Merkel. Diskussionen auch über Grundsatzfragen würden abgewürgt, potenzielle Nachfolger ausgebotet.
Bei der ersten Kabinettssitzung nach ihrem Urlaub präsentiert sich die Kanzlerin trotz der Kritik aus den eigenen Reihen gut gelaunt. Ihre engsten Vertrauten erwarten ohnehin nicht, dass Angela Merkel in Zukunft von ihrem Regierungsstil abweichen wird.
Die Kanzlerin wird, davon bin ich überzeugt, auch in diesem kommenden Jahr in der ihr eigenen Weise regieren und das heißt dafür sorgen, dass zur richtigen Zeit die richtigen Entscheidungen fällen.
Die Liste der Probleme ist durchaus beachtlich. Durch die von der Regierung Merkel fast über Nacht beschlossene Energiewende drohen für die Verbraucher hohe Strompreise. Die Anbindung großer Offshore-Windparks an das Stromnetz ist extrem teuer. Die Stabilisierung Griechenlands kommt ähnlich schleppend voran wie die Bauarbeiten bei der neuen hellenischen Botschaft in Berlin. Viele Bundesbürger sehen in Griechenland längst ein Fass ohne Boden. Für den Vorsitzenden der CDU-CSU-Mittelstandsvereinigung hat die Kanzlerin bei Energiewende und Euro-Rettung die Bevölkerung und die eigene Partei nicht ausreichend eingebunden.
Es fehlt die offene Diskussion, es fehlt der offene Wettbewerb um Positionen. Wer nicht in der Linie ist, hat keine Chance.
Der Kurs der Kanzlerin mündet für andere Parteifreunde zu häufig in Beliebigkeit.
Es gibt ja nicht wenige, die in der CDU darüber klagen, dass es an einem klaren politischen Profil fehlt, dass wir nicht mehr hinreichend unterscheidbar sind von der politischen Konkurrenz.
Große Teile der Bevölkerung scheint das weniger zu stören. Die Zustimmungswerte der Kanzlerin liegen auch ein gutes Jahr vor der nächsten Bundestagswahl noch immer sehr hoch.
Vor allem deshalb hört man Kritik an der Kanzlerin aus den eigenen Reihen meistens nur hinter verschlossenen Türen. Die Zweifel am eingeschlagenen Kurs bei der Euro-Rettung und die Sorgen um das Gelingen der Energiewende gehen in der CDU mittlerweile aber längst über den Wirtschaftsflügel hinaus. Sollten diese beiden wichtigsten Projekte der Regierung Merkel scheitern, würden die Wahlaussichten der Union trotz der Popularität der Kanzlerin rasch schwinden.
Auch um die Rentenpolitik wird in der Koalition noch gerungen. Die FDP hat mit ihrem Einspruch erreicht, dass die Pläne von Arbeitsministerin von der Leyen für eine Zuschussrente gegen Altersarmut zunächst auf Eis liegen. Einig sind sich Union und FDP aber darüber, dass die Rentenbeiträge zum kommenden Jahr sinken sollen. In den Bundesländern und bei den Gewerkschaften formiert sich Widerstand.
Die Bundesarbeitsministerin hat sich festgelegt, es soll eine Senkung des Rentenversicherungsbeitrages geben, auch wenn über die endgültige Höhe erst im Herbst entschieden wird.
Wir haben jetzt einen klaren Fahrplan. Am 29. August werden die technischen Voraussetzungen geschaffen, damit der Beitragssatz im Januar sinken kann. Das Gesetz ist damit noch nicht fertig.
Für zukünftige Rentner sei die Beitragssenkung ein schlechtes Geschäft, sagt der Deutsche Gewerkschaftsbund. Die Entlastung werde durch die schon beschlossene Absenkung des Rentenniveaus mehr als aufgezehrt.
Ein Durchschnittsverdiener, der heute 7,80 Euro mehr im Monat in der Tasche hätte, dann eine Rente bekommt, die 158 Euro niedriger wäre, als sie heute ist.
Die SPD hält eine Beitragssenkung für wenig nachhaltig. Schon bald werde der Schritt korrigiert werden müssen.
Ich rechne damit, dass wir schon in Kürze die Beiträge wieder anheben müssen. Das ist aufgrund der demografischen Entwicklung in Deutschland absehbar. Ich halte nichts von einer Achterbahnfahrt, die wir mit Rentenbeiträgen machen.
Auch in der eigenen Partei regt sich Widerstand gegen die Pläne von der Leyen.
Wir wollen nachhaltige Wirkungen. Es kommen große demografische Veränderungen auf die Rentenversicherung zu. Und deswegen sind wir der Auffassung, man muss jetzt in guten Zeiten Vorsorge treffen für die nächsten Jahre.
Die Überschüsse der Rentenversicherung sollen nach den Vorstellungen der saarländischen Ministerpräsidentin angespart werden, um das System zukunftssicher zu machen. Über dieses Thema habe sie unter anderem Gespräche mit anderen Landesregierungen geführt. Es könnte also sein, dass die Gesetzesvorlage im Bundesrat scheitert.
Im Streit über den Ankauf von Bankdaten aus der Schweiz hat die Opposition ihren Kurs bekräftigt. Die SPD will den Steuerfahndern dieses Instrument lassen, auch wenn das im Nachbarland für Unmut sorgt. Der Druck auf Steuerhinterzieher müsse aufrechterhalten werden. Gerechtfertigt sieht sich die SPD durch die Statistik. Immer wenn von einem Datenkauf die Rede ist, gehen bei den Steuerbehörden deutlich mehr Selbstanzeigen ein.
Heiligt der Zweck die Mittel? Ja, das tut er, dürfte man sich im Düsseldorfer Finanzministerium sagen. Denn die Zahl der Selbstanzeigen von Steuersündern, sie steigt und steigt, seit Nordrhein-Westfalen Steuerdaten aus der Schweiz gekauft hat. Im Juni meldeten sich nur 15 Steuerhinterzieher, im Juli waren es mit 93 schon gut 6-mal so viele. Bemerkenswert der Anstieg seit Monatsbeginn. In den ersten 10 Tagen des Augusts zeigten sich bereits 135 NRW-Bürger selbst an. Auch in anderen Bundesländern zeigt der Trend nach oben. Befürworter des umstrittenen Datenankaufs sehen sich bestätigt.
Wir haben immer einen signifikanten Anstieg von Selbstanzeigen nach jedem CD-Ankauf bemerkt. Das ist auch dieses Mal wieder so. Ich erwarte in den nächsten Wochen und Monaten rund 2000 zusätzliche Selbstanzeigen.
Wir wollen den Sumpf der Steuerkriminalität in Deutschland, europaweit, weltweit austrocknen. Dazu brauchen wir jetzt noch diese Steuer-CDs, solange wir keine wasserdichten Abkommen haben. Das jetzige Abkommen ist voller Schlupflöcher.
Vertreter der Regierungskoalition üben nach wie vor scharfe Kritik an den Datenankäufen.
Der Ankauf von gestohlenen Daten ist eines Rechtsstaates unwürdig. Mit Kriminellen zusammenzuarbeiten, anstatt saubere Steuerabkommen zu unterzeichnen, ist keine saubere Politik.
Immerhin, die Angst vor Strafe bringt Geld zurück nach Deutschland. Wie viel aber noch unversteuert in der Schweiz liegt, das kann keiner abschätzen.
Bundesentwicklungsminister Niebel fordert einen Verkaufsstopp für die Benzinsorte E10. Im Fernsehsender NTV verwies Niebel auf die steigenden Lebensmittelpreise und sprach von einem Konflikt zwischen Tank und Teller. Die Beimischungspflicht von 10% Ethanol aus Agrarrohstoffen führe dazu, dass Menschen zu wenig Nahrung hätten. Der Verband der deutschen Biokraftstoffindustrie widersprach Niebel. Ein Verbot von E10 würde die Ernährungssituation in Entwicklungsländern nicht ändern, teilte der Verband mit. Sachsen und Thüringen bieten einer Studie zufolge deutschlandweit die größten Bildungschancen. Berlin und Schleswig-Holstein sind Schlusslichter. Zu diesem Ergebnis kommt der Bildungsmonitor 2012, der im Auftrag des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft erstellt wurde. Bewertet wurden unter anderem der Ausbau von Kitas und Ganztagsschulen, Schulabschlüsse sowie Schulabbrecherquoten.
Im nordrhein-westfälischen Grevenbruch ist heute das weltgrößte Braunkohlekraftwerk offiziell eröffnet worden, im Beisein von Bundesumweltminister Altmaier und Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidentin Kraft. Beide werten den Strom aus Kohle als Brückentechnologie auf dem Weg zum Atomausstieg. Umweltschützer kritisieren, dass das Werk trotz moderner Technik jährlich 16 Millionen Tonnen des klimaschädlichen CO2 ausstößt.
Die größte europäische Computerspielemesse Gamescom hat in Köln begonnen. Rund 600 Aussteller zeigen, was es in den Bereichen Software, Geräte und Zubehör Neues gibt. Im Mittelpunkt stehen in diesem Jahr Spiele für Smartphones und Tabletcomputer. Hier sieht die Branche das größte Zukunftspotenzial. Heute war die Messe für das Fachpublikum geöffnet. Von morgen an kann sich jeder über die neuesten Trends informieren.
Spielen überall und jederzeit mit Tablet, PC oder Smartphone. Auf der Gamescom feiert die Branche einen neuen Trend, mobile Spiele. Im Vergleich zum Vorjahr haben die Hersteller damit 40% mehr Geld eingenommen. Das große Geschäft aber machen sie weiterhin mit den klassischen Konsolen- und PC-Spielen.
Wir haben im letzten halben Jahr 6% mehr Games in Deutschland verkauft als zuvor. Das war auch schon in den letzten Jahren so. Das heißt, wir verkaufen immer mehr Games und zwar auf allen Plattformen.
Spektakuläre Neuheiten gibt es wenige. Die Branche setzt auf Bewährtes wie die Bewegungssteuerung für Konsolen oder Fortsetzungen von Erfolgstiteln wie Tomb Raider. Die meisten Spieler mögen es weiter martialisch, Monster bekämpfen und Welten retten. Mehr als 600 Aussteller sind nach Köln gekommen. Allerdings fehlen mit Microsoft und Nintendo zwei der großen Konsolenhersteller.
Speziell die Hardwarenhersteller haben im nächsten Jahr noch große Neuigkeiten angekündigt. Dieses Jahr steht eher der Inhalt hier auf der Messe im Vordergrund. Und wir haben über 330 Deutschland-, Europa- und Weltpremieren hier.
Etwa 25 Millionen Deutsche spielen regelmäßig Computerspiele, so die Branche. Ein Teil von ihnen drängelt sich ab morgen in den Kölner Messehallen. Die Gamescom hofft wieder auf mehr als 250.000 Besucher.
Wer spielt welche Spiele und wie sehen die Computerspiele der Zukunft aus? Zu diesen Fragen finden Sie auf tagesschau.de ein Interview mit dem Chef des Branchenverbandes Bitkom, Rohleder. In Hamburg haben tausende Menschen die deutschen Olympiateilnehmer gefeiert. Drei Tage nach dem Ende der Spiele in London legte am Vormittag das Kreuzfahrtschiff MS Deutschland im Hamburger Hafen an. An Bord mehr als 200 Athleten, die sich gemeinsam auf die Heimreise gemacht hatten.
In 36 Stunden von London nach Hamburg und auf Deck der MS Deutschland 217 Athleten der deutschen Olympiamannschaft. Tausende Sportfans hatten morgens auf ihre Ankunft gewartet. Eine wahre Willkommensparty am Ufer. Beim Anlegemanöver die Sportler entspannt. Viele von ihnen hatten nur wenig geschlafen. Denn nachts zuvor Feierstimmung auf dem Kreuzfahrtschiff. Wie verflogen die Anspannung nach den Wettkämpfen. Nicht nur Wasserspringer Patrick Hausting, auch Judoka Andreas Tölzer machten hier die Nacht zum Tag. Heute zurück in der Heimat. Genossen die Sportler zuallererst das Bad in der Menge.
Wahnsinn, das hat alle Erwartungen getroffen. Also erwartet habe ich schon mal gar nichts, aber ich habe nie mit so einem riesen Menschenauflauf gerechnet. Also das ist schon irre.
Wir trainieren dafür um unsere olympische Medaille und wenn das so anerkannt wird, das ist unbeschreiblich schön. Das macht wirklich total viel Spaß.
Weiter ging es auf Tour durch Hamburgs Kanäle. Der Jubel hier ließ viele vergessen, dass das Olympiateam auch in die Kritik geraten war.
Wie zum Beispiel das Beckenschwimmen, die Schützen und andere, wo es nicht so geklappt hat, wie sie sich das vorgestellt haben, wie wir uns das auch vorgestellt haben. Da müssen wir schauen und auch lernen von den erfolgreichen Verbänden, was man ändern muss.
Beim Empfang am Hamburger Rathaus keine kritischen Töne. Die Fans bejubelten das deutsche Team und die Sportler feierten fröhlich mit.
Die Lottozahlen. 1, 12, 14, 15, 34, 37, Zusatzzahl 45, Superzahl 4. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 2, 0, 2, 6, 8, 1, 8. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 4, 2, 3, 3, 1, 9. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 16. August.
Ein atlantischer Tiefausläufer überquert uns mit kühlerer Meeresluft, in der sich teilweise kräftige Schauer und Gewitter entwickeln. Ab Freitag wird es dann unter Hochdruckeinfluss wieder verbreitet sonnig und heiß. Im Osten verläuft die Nacht überwiegend klar und trocken, während von Westen zum Teil kräftige Schauer und Gewitter bis in die Landesmitte ziehen. Lokal sind Unwetter möglich. Morgen früh reicht das Schauerband von Schleswig-Holstein über Hessen bis zu den Alpen. Auf dem Weg nach Osten werden die Niederschläge schwächer. In Bayern sind noch örtliche Gewitter dabei. Von Westen wird es gleichzeitig wieder freundlicher. Heute Nacht sind in Schauer- und Gewitternähe stürmische Böen möglich. Morgen weht der Wind meist schwach bis mäßig aus unterschiedlichen Richtungen. In Ostsachsen heute Nacht unter 10, im Südwesten nahe 20 Grad. Morgen an der See 18 bis 19, am Oberrhein bis 27 Grad. Am Freitag gibt's im Norden noch dichtere Wolken, die aber immer größere Lücken bekommen. Richtung Süden viel Sonnenschein und wieder deutlich wärmer. Am Wochenende wird es verbreitet sonnig und heiß.
Um 22.15 Uhr begrüßt Sie Karin Mioska mit den Tagesthemen. Wir fragen, wie groß das Murren in der Union über die Bundeskanzlerin ist und zeigen, wie erbittert der Wahlkampf in den USA geführt wird. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.